Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM, es ist wieder einmal 16 Uhr, das heißt, es ist auch heute wieder Zeit für die Plattform hier auf dem Sender. Und wir sprechen heute in der Plattform in der Reihe mit der Hochschule Neu-Ulm, mit der HNU, wieder über ein Thema, beziehungsweise wir sprechen über zwei Studiengänge, die jetzt an der HNU entweder gerade begonnen haben oder auch quasi in der Einführung sind. Und darüber spreche ich mit meinem Studiogast, das ist der Professor Dr. Philipp Brune. Herr Brune, wieder einmal ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Ja, herzlichen Dank. Schön, wieder da zu sein.
Ja, freue mich auch, dass Sie da sind. Nebenbei, mein Name ist Michael Trost, auch heute wieder an der Moderation. Und ja, wir haben schon gesagt, eine Stunde sprechen wir also über das Thema HNU. Herr Brune, auch wenn die Hörer wahrscheinlich Sie aus inzwischen doch einigen Veranstaltungen hier im Sender schon kennen, wir machen es wie gehabt. Für alle die das erste Mal einschalten, same procedure as ever, machen wir eine kurze Vorstellrunde.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Philipp Brune, ich bin an der Hochschule in Neu-Ulm Professor für Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung. Das seit nunmehr 13 Jahren inzwischen schon. Also ich gehöre schon mittlerweile zu den länger anwesenden oder dabei seienden Kollegen. Und ich bin in vielfältigen Themen unterwegs, in der Fakultät Informationsmanagement im Bereich, Studiengänge mit Informatikbezug oder IT-Bezug. Und heute bin ich hier, weil ich ein bisschen was erzählen möchte über unsere internationalen Masterstudiengänge, die sich eben insbesondere in dem Umfeld der Themen rund um Informationsmanagement und Wirtschaftsinformatik bewegen und die jetzt zwar schon seit einigen Jahren laufen, existieren, aber in den nächsten Jahren sicherlich auch einige spannende Neuerungen erfahren werden, und dementsprechend möchte ich das heute nochmal ein bisschen berichten, wie es da aussieht.
Ja, da sind wir sehr gespannt. Wir haben es ja, glaube ich, beim letzten Mal auch ein bisschen beleuchtet, die verschiedenen Studiengänge innerhalb oder an der Hochschule Neu-Ulm, und haben ja auch gesagt, dass natürlich eine Hochschule, eine Ausbildung auch immer ein bisschen mit der Zeit gehen muss und insofern auch immer Ausbildungen, sprich Lehrgänge oder sprich Studiengänge und auch Inhalte zur Zeit quasi adaptiert werden, und insofern das, was vor 20 Jahren ausgebildet wurde, nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was heute ausgebildet wird, und insofern dann auch zwei Studiengänge im Eingang ins Angebot der HNU gefunden haben. Und ja, Sie haben es schon gesagt, und die Abkürzung heißt witzigerweise IEM und BIA. Also erst einmal muss man genau hingucken, was es denn überhaupt heißt. Wollen wir erstmal ganz kurz nochmal vielleicht sagen, für was die Kürzel stehen? Ich glaube, wir haben es gerade schon ein bisschen gesagt, aber sagen wir einfach nochmal ganz kurz, weil es hier auch im Header steht, IEM bedeutet
International Enterprise Information Management.
Ja, und der BIA?
Business Intelligence und Analytics.
Ja, also. Und beides sind also aus dem Bereich Umfeld Informationsmanagement oder aus dem Kontext auch des, der Wirtschaftsinformatik, kann man sagen, sind es dann spezielle Studiengänge oder Masterstudiengänge. Studiengänge.
Ja, Masterstudiengänge sind es beides.
Sie sind Masterstudiengänge.
Sind beides internationale Masterstudiengänge. Und international, und das ist auch das Besondere dran, heißt sozusagen für uns an dieser Stelle, dass diese Studiengänge zum einen offen sind für internationale Studierende, und zwar dadurch, dass sie eben komplett in Englisch unterrichtet werden, und zum anderen, dass sie auch Austausch oder Studienaufenthalte oder Austauschsemester im an Partnerhochschulen beinhalten, die jetzt nicht einfach nur so optional sind, sondern die ein integrierter Bestandteil sind, das heißt verpflichtend sind auch und auch inhaltlich sozusagen in das Studium integriert. Also es geht jetzt nicht darum, einfach irgendwo hinzugehen und ein bisschen im Ausland zu studieren, sondern wirklich gezielt an gezielten Partnerhochschulen in anderen Ländern zu studieren, und zwar auch als regelmäßiger und regulärer Bestandteil des Curriculums.
Mhm. Das heißt, Sie haben von der Fachrichtung aus der Wirtschaftsinformatik als auch generell wahrscheinlich in der Hochschule Neu-Ulm dann in aller Welt ein paar gute Kontakte oder Verbindungen oder wahrscheinlich sogar relativ enge Verzahnungen zu anderen Hochschulen in anderen Ländern. Ist das so richtig?
Ja, das ist auf jeden Fall so richtig. Die Hochschule Neu-Ulm ist ja eine international ausgerichtete Hochschule und hat dementsprechend auch ein relativ großes Netzwerk. Ich denke, für Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch eher überdurchschnittlich außergewöhnlich großes Netzwerk an Partnerhochschulen und auch an internationalen Kontakten und Austauschen in der ganzen Welt, muss man sagen. Bei diesen Studiengängen ist es jetzt so, dass natürlich hier ein ganzes Semester im Ausland studiert werden muss, und zwar also nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich. Das bedeutet, dass man natürlich auch Partnerhochschulen braucht, die entsprechendes auch liefern können, auch in englischer Sprache, und auch wollen natürlich, das ist auch nicht immer selbstverständlich, dementsprechend ist es so, dass wir jetzt hier eben mit bestimmten Partnerhochschulen arbeiten im Rahmen von sozusagen geschlossenen Agreements mit den Partnerhochschulen. Das ist einfach also nicht nur ein loses Austauschagreement, sondern da gibt es speziell für diese Studiengänge dann einen Vertrag.
Ja, das heißt, der Vertrag ist dann auch so beinhaltet, dass zum einen die Anzahl der Leute, der Zeitraum und einfach die Modalitäten drumherum, also mit Unterbringung und so weiter, alles schon soweit geregelt ist, dass im Wesentlichen die Studenten, schon ein fast vorbereitetes oder schon vordefiniertes Paket dann irgendwo angeboten bekommen. Ist das so oder müssen die Studenten schon auch weitgehend sonst oder noch weitergehend selber irgendwo dann was organisieren und machen, oder?
Sie müssen ein bisschen was selber organisieren, aber es ist jetzt nichts, es ist, wie Sie sagen, es ist vorgegeben. Also es ist schon ein Paket, es ist auch mit vielerlei Unterstützung verbunden. Nichtsdestotrotz müssen die Studierenden auch noch ein bisschen Papierkram natürlich selber tun, aber jetzt nichts sozusagen, was, also es ist im Vorhinein sozusagen klar, dass das funktioniert und dass eben ausreichend Plätze zur Verfügung stehen und so weiter. Also es ist eher nicht ein Problem von Zulassung oder Genehmigung, sondern einfach von, sage ich mal, den Dingen, die eben im internationalen Austausch zu machen sind. Das reicht von Visa bis zu Einschreiben an der anderen Hochschule und solchen Dingen.
Ja. Ja, dann wollen wir doch vielleicht mal einen Überblick geben, welche Länder, welche Städte oder zu welchen Hochschulen haben Sie dann die Verbindung? Wo überall kann denn theoretisch dann jemand hinreisen, wenn es sich möglich machen lässt?
Genau, also das ist jetzt eben auch ein bisschen was im Moment so im Umbruch ist. Wir haben ja den Studiengang BIA und den Studiengang IEM, also beide Masterstudiengänge. Vielleicht sage ich zuerst noch ein bisschen was zur Ausrichtung. Ja. Der IEM ist eher in der Breite eine internationale Wirtschaftsinformatik-Master, sprich hat jetzt keinen speziellen Fokus auf irgendein Teilgebiet, während jetzt der BIA, Business Intelligence and Analytics, natürlich auf die Datenanalyse und auf die Nutzung von Daten im Unternehmen als Ressource entsprechend auch abzielt, also eher in Richtung datengetriebenes Unternehmen. Das heißt, da ist der Fokus eher in eine Richtung, während der bei IEM erstmal generell Wirtschaftsinformatik ist und jetzt sicherlich stärker sozusagen das Management und die Nutzung der Ressource Information ganz generell und natürlich auch der zugehörigen Informationssysteme und IT-Anwendungen im Besonderen behandelt. Mhm. Und dementsprechend ist der Studiengang IEM ein bisschen anders ausgerichtet als der BIA. Das liegt an verschiedenen Dingen. Natürlich will man nicht die Studienangebote sollen sich ja unterscheiden, trotzdem sie bei uns sich eben ein gemeinsames Semester auch teilen. Also es gibt auch eine Menge Synergien zwischen den beiden Studiengängen. Und beide Studiengänge sind so aufgebaut, dass sie als Masterstudiengang mit dem internationalen Austausch es ermöglichen, den Master in gut 15 Monaten zu machen, wenn man sich ranhält. Also eher ein bisschen kürzer als normale, in Anführungszeichen normale Masterstudiengänge typischerweise konzipiert sind in Deutschland. Und das ist mal einer der großen Pluspunkte, denke ich, aus Sicht der Studierenden. Dafür fehlen dann auch aufgrund der unterschiedlichen Vorlesungszeiten im Ausland auch zum Teil die Semesterferien. Also die vorlesungsfreie Zeit wird einfach quasi verkürzt oder weggelassen. Aber dafür gewinnt man eben auch insgesamt Zeit. Die, also das mal so zur grundsätzlichen Ausrichtung. Die, der internationale Austausch mit dem, fangen wir mit dem Studiengang IEM an. Auch deswegen, weil ich den mit konzipiert habe schon vor einigen Jahren. Der läuft jetzt schon seit doch ein paar Jahren. Denke ich etwa 5, ohne es jetzt genau nachgerechnet zu haben. Und dieser Studiengang hat eigentlich bisher 2 internationale Partnerhochschulen gehabt, nämlich einmal in England die Kingston University. Kingston upon Thames ist ein, ich sage ein Vorort von London, aber ist eben in der Greater London Area eine Stadt, eine kleine Stadt mit einer eigenen Universität. Diese ist eben unser Partner. Und dieses Modell ist jetzt leider, oder diese Partnerschaft ist jetzt leider durch den Brexit in Schwierigkeiten geraten oder in, ich sag mal, in Probleme, also macht einfach administrative Probleme, insbesondere dadurch, dass ja die England eben auch das Erasmus Agreement verlassen hat oder den Erasmus-Rahmen verlassen hat. Das ist natürlich für uns dann auch ein Problem. Deswegen wird sich hier was ändern. Die andere Partnerhochschule, die bis jetzt immer im Boot ist, ist unser, sag mal, langjähriger Partner, die Hochschule in Oulu in Finnland, die mit der wir ja schon seit vielen Jahren auch in verschiedenen Programmen kooperieren, auch im Bachelor-Bereich. Und dort auch teilweise dann die University of Oulu, also die Finnland hat ja auch diese Teilung mit Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten. Bei beiden gibt es letzten Endes Kurse. Diese Partnerschaft ist nach wie vor gut und wird auch natürlich weitergeführt. Das sind eben für den IEM bisher die Optionen gewesen. Und wie gesagt, da wird sich jetzt was ändern, da kommen wir vielleicht nachher schon dazu. Mache ich erstmal weiter mit dem BIA oder Business Intelligence and Analytics. Dieser Studiengang hat eine besondere Förderung. Da ist eine Kooperation mit Argentinien, die über den DAAD, also den Deutschen Akademischen Austauschdienst, auch subventioniert wird oder unterstützt wird. Eben im Rahmen eines speziellen Programms, auch eines, sagen wir mal, politischen Rand oder politischen Randbedingungen gewollten Kooperationsabkommens mit Argentinien, sodass diese Studierende ihr Auslandssemester bisher in Argentinien absolviert haben. Jetzt Corona-bedingt allerdings letztes Jahr und auch dieses Jahr ist das alles reines Distant Learning. Das heißt, die Studierenden sind in diesem Studiengang auch nicht vor Ort. Ja. Diese DAAD-Förderung wird nächstes Jahr dann enden und auch da werden wir dann schauen, wie wir diesen Studiengang entsprechend dann neu ausrichten können oder ausrichten müssen.
Sie haben ja zu anderen Unis und beziehungsweise zu anderen in andere Länder dann ja auch wahrscheinlich stetig Kontakt. Das heißt, insofern Sorge, dass wir da, dass Sie da nicht irgendein Ersatzland oder eine Uni finden, besteht nicht. Also da gibt es schon mehr Möglichkeiten.
Da gibt es mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben ja insgesamt viele Partnerhochschulen und wir schauen natürlich auch, was passt zum Thema und was ist vielleicht zukünftig hier ein interessanter Partner. Es ändert sich ja auch die, sage ich mal, der Fokus auch, der internationale Fokus verschiebt sich natürlich, das wissen wir alle, er verschiebt sich sicherlich auch langsam, aber sicher Richtung Asien, was auch die Studenten natürlich interessiert. Dort haben wir auch Partner, vielleicht ist auch dort zukünftig was denkbar. Also das muss man einfach mal sehen, wie es dann weitergeht.
Ja, also auf jeden Fall ist das schon jetzt eine gewisse Zeit gelaufen. Das heißt, das, auch wenn es jetzt mit England zum Beispiel nicht weitergeht, hat sich im Prinzip schon alles bewährt. Und im Prinzip vom Processing, wie das alles anläuft, wie die Modalitäten sind, haben Sie da auf jeden Fall schon genügend Erfahrung, das gegebenenfalls mit einem neuen Partner in einem anderen Land ähnlich dann zu gestalten.
Ja, da sehe ich kein Problem. Also das wird sicherlich so sein. Wie gesagt, wir haben da ja viel Erfahrung und ich glaube auch die internationalen Studiengänge haben einen ganz besonderen Charme, weil sie eben zum einen natürlich auch internationale Studierende zu uns bringen, aus zum Teil weit entfernten Ländern, was auch sehr schön ist. Zum anderen auch natürlich unsere Studierenden in die Welt hinausbringen können. Und das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, dass jetzt so nicht so viele Hochschulen oder Studiengänge haben.
Bevor wir auf die nochmal dann eingehen und dann auch auf die Modalitäten, wie das mit dem Ausland alles zu machen ist, vielleicht so von mir die Frage, das sind jetzt, haben wir gesagt, Masterstudiengänge. Das heißt, wer kann denn an der HNU eigentlich einen Masterstudiengang belegen? Können das auch Menschen sein, die jetzt irgendwann Abschluss zum Beispiel an der Uni oder an einer dualen Hochschule gemacht haben und sich jetzt entscheiden zu ihrem Abschluss, den sie jetzt haben, dann also ihren Bachelorabschluss dann noch ergänzendes Masterstudium zu machen. Also kann im Prinzip jeder sich melden oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man für einen Masterstudiengang an der HNU alles erfüllen muss? Vielleicht auch altersmäßig, gibt es irgendwo vielleicht ein Maximum? Ich meine, kann ja sein, dass einer nach 10 Jahren sagt, ich will noch jetzt einen Master machen. Ist das überhaupt möglich? Also welche Zulassungs- und welche Teilnahmebedingungen muss jemand überhaupt erfüllen, um einen Masterstudiengang an der HNU dann zu machen? Gibt es da irgendwo Kriterien?
Ja, es gibt Kriterien. Zunächst einmal muss man sagen, die Kriterien sind immer studiengangsspezifisch, nicht hochschulspezifisch. Also ich kann das jetzt nur für diese beiden Studiengänge sagen. Die anderen Masterstudiengänge haben zum Teil andere Regeln bei uns. Also das ist, wie gesagt, hängt nicht an der Hochschule primär, sondern am einzelnen Studiengang. Grundsätzlich kann man schon sagen, also im Prinzip kann jeder diese Studiengänge studieren bei uns. Das sind also Vollzeitmaster, sind keine Berufsbegleitenden. Das heißt auch, sie kosten insbesondere keine Gebühren, also Studiengebühren, wie das vielleicht bei berufsbegleitenden Studienangeboten ja der Fall ist, sondern die sind einfach reguläre Studiengänge. Dann ist natürlich die Frage, wer kann sie studieren? Also altersmäßig darf sie natürlich jeder studieren. Es ist auch sonst keine Einschränkung vorhanden. Die einzigen Einschränkungen sind natürlich fachlicher Art. Ja. Das heißt, wir haben diese Studiengänge bewusst offen gestaltet. Das bedeutet, dass jetzt man nicht vorher Wirtschaftsinformatik studiert haben muss, um so einen Studiengang machen zu dürfen oder Informatik oder sowas, sondern es kann durchaus auch jemand machen, der vorher ein anderes Fach studiert hat, allerdings jetzt nicht irgendetwas, sondern wir erwarten einen Mindestanteil von 30 ECTS-Punkten, also entsprechend einem Semester ist das, aus dem Bachelor oder aus anderen vorhergehenden Studien, die sich mit dem Themenkomplex Wirtschaftsinformatik beschäftigen, sage ich mal. Und zwar zählen wir dazu alles, also von den quantitativen Methoden Mathematik über BWL bis hin zur Informatik. Ja. Also diese Dinge müssen vorhanden sein. Das heißt, das Studienangebot richtet sich an, ich sag mal, primär an Absolventen von Studiengängen, die zumindest eine Grundkenntnis in diesen Bereichen enthalten. Mhm. Ja, das können von Medienfächern über BWL und verschiedene Spielarten, wirtschaftlichen Studiengängen bis hin zu Informatik- oder Ingenieurstudiengängen natürlich sein, aber es ist jetzt typischerweise eher nicht unbedingt geisteswissenschaftlicher Vorkenntnis. Ja. Also wir haben ein gewisses Spektrum, aber es gibt schon gewisse Mindestanforderungen.
Ja.
Wenn Sie gesagt haben, bezüglich des Hochschultyps gibt es keine Einschränkungen. Also der Bachelor muss nur ein Bachelor sein. Heutzutage sind die Abschlüsse ja kompatibel oder gleichwertig. Das bedeutet, innerhalb Europas zumindest, das bedeutet, dass jeder Bachelorabschluss einer anerkannten Hochschule, es kann eine duale Hochschule sein, es kann eine Fachhochschule sein oder Hochschule für angewandte Wissenschaften und es kann natürlich auch eine Universität sein, völlig ausreichend ist. Der einzige Punkt ist, wir benötigen als Vorkenntnis einen Bachelorabschluss, der 210 ECTS Credits hat. Das haben die an der Universität häufig nicht und sie haben es auch nicht in einigen anderen Bundesländern, auch an Hochschulen nicht unbedingt. Also es ist sehr unterschiedlich. In Bayern ist das so. Das bedeutet konkret, dass die Studierenden, die zum Beispiel an der Uni einen Bachelor gemacht haben, noch zusätzliche Credits benötigen. Entweder können Sie die vorher schon an der Uni gemacht haben oder Sie können die auch erreichen, indem Sie zum Beispiel ein halbes Jahr Berufstätigkeit nachweisen. Also wer nach dem Bachelor schon ein halbes Jahr natürlich jetzt fachspezifisch was gemacht hat beruflich, kann das anrechnen lassen als Ersatz für die fehlenden Credits. Also wir bieten schon Brückenmöglichkeiten an, aber man bräuchte dann noch ein bisschen was dafür.
Ja? Wenn jetzt theoretisch jemand kommt, der so zu früherer Zeit, so wie noch zu meiner Zeit, ohne dass ich jetzt auf mich das beziehe, aber wenn jetzt jemand mit einem Diplom kommt, der von Credits sein Leben lang noch nichts gehört hat und auch keine da mitbringt, aber zum Beispiel in der Zeit vor dem Bachelor, also beziehungsweise in der Zeit der Diplomabschlüsse, ich glaube bis 2008 war das. Theoretisch, wenn jetzt jemand kommt, er würde auch sowas machen wollen oder sie würde auch sowas machen wollen, dann wäre es schwierig, weil der in diese Kategorie gar nicht reinpasst. Also ein Bachelor, diese Zeit, in der ein Bachelor und die entsprechenden Credits vergeben wird, ist auf jeden Fall Voraussetzung.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja durchaus so, dass die Kreditsysteme auch international nicht überall dieselben sind. Wir müssen dann ein Äquivalent feststellen. Also wenn jemand jetzt einen Abschluss hat, ich glaube, wir hatten den Fall sogar schon mal, dass jemand ein bisschen älter war, mit einem Diplomabschluss noch, dann muss man halt schauen, schauen, ist der von den Stunden und vom Unterrichtsumfang, wie viel ECTS würde der entsprechen? Das kann man ja umrechnen. ECTS kann man ja in Student Workload umrechnen. Und das müssen wir zum Teil auch bei internationalen Bewerbern tun, weil auch dort zwar dann Credits ausgewiesen werden, aber unter Umständen ist das Creditsystem ein anderes. Also gerade wenn wir jetzt an Indien oder Pakistan denken oder auch in Afrika, sind die Creditsysteme zum Teil anders.
Aha.
Und da gibt es dann halt auch eine andere Anzahl von Credits und damit muss man sowieso umrechnen. Also grundsätzlich, wenn es ein Hochschulabschluss ist, der sich irgendwie gleichwertig in einen Bachelor umwandeln lässt, muss man halt eine individuelle Prüfung machen, aber auch das ist möglich.
Ja, wir haben gerade über das Thema Credits und wir haben gerade auch über die Vergleichbarkeit gesprochen, dass das bei diesen Bewertungen innerhalb der Länder doch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird. Insofern, ich dachte, dass eigentlich beim Kontext der Definition Master bzw. Bachelor diese ganzen Punkte irgendwie gleich wären, aber das ist also, wie ich jetzt auch verstehe, tatsächlich nicht gegeben. Das heißt, man muss doch ein bisschen umrechnen, ein bisschen hin und her rechnen, um dort auch eine Kompatibilität zu haben. Konnte man das nicht so arrangieren, dass zumindest irgendwo, sagen wir, in Europa oder irgendwie, dass dann jeder irgendwo gleich rechnet? Also diese Points irgendwo dann überall vergleichbar sind? Ist das schwierig oder?
Also innerhalb der EU ist das so.
Ja,
innerhalb der EU,
ist das so.
Also das Master-System, das ist das European Credit Transfer System, ECTS, das ist europaweit, also innerhalb der EU geregelt.
Ja, okay, das war auch, was ich dachte. Ja, okay.
Genau. In der EU passt das, aber wir haben eben auch Bewerber oder überwiegend sogar aus Nicht-EU-Ländern. Wenn es jetzt um internationale Studierende geht, das heißt oft auch von vergleichsweise weit weg, sag ich mal Mexiko, Südamerika, Afrika, oder auch Pakistan, Indien und oder China, und dort sind natürlich die Systeme dann unterschiedlich. Also dort gibt es auch Credits, also dieses System Bachelor Master, das ja ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum kommt, das ist natürlich weltweit eigentlich etabliert. Und auch ungefähr die Studienumfänge sind schon ähnlich, aber wie das dann genau ausgewiesen wird und wie genau ein Credit dann gewichtet ist in den jeweiligen Systemen, ist halt doch, sag ich mal, außerhalb der EU sehr unterschiedlich.
Ja. Und dass man das versucht irgendwie zu normieren und da etwas mal mehr Vergleichbarkeit und vielleicht auch Gerechtigkeit zu schaffen. Ist sowas angedacht oder hat man mal versucht? Oder?
Ja, ich glaube, dass auf einer globalen Ebene kann man das nicht tun.
Aha, ja.
Das ist also, dazu sind diese Bildungssysteme auch zu unterschiedlich und die in den einzelnen Ländern. Also das, glaube ich, wird sich nicht durchsetzen. Ich meine, das ist ich sag mal, außerhalb der EU ist es nicht einheitlich. Ich glaube, es ist selbst in Ländern, die etwas dezentralere Bildungssysteme haben, nicht selbst innerhalb von den USA oder so, dort nicht innerhalb einheitlich. Also von daher ist das schwierig.
Also das ist Theorie, das kann man nicht. Man muss einfach so gut wie möglich versuchen, dann mit Erfahrung, die Sie sicherlich nachher auch haben, wenn Sie das beurteilen müssen, dann einfach das richtig zu kategorisieren. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, also sagen wir mal aus Asien jemand kommt, dann sagen wir, es kommt da jemand, ich bin mal sag aus Indonesien zum Beispiel, der möchte jetzt hier an der HNU auch Masterstudiengang machen. Das heißt, dann bekommen Sie die Unterlagen auf den Tisch und wissen dann halt, okay, in, sag mal, Indonesien ist jetzt das Studien oder einfach das System so und so, und die kriegen so und so die Punkte, und dann verstehen Sie mit Erfahrung und mit, sag mal, einem Blick vielleicht auf das, was dort angeliefert wird, an Unterlagen, das zu kategorisieren, einzuordnen und sagen, okay, entspricht so und so viel Punkten, oder?
Ja, im Prinzip schon. Ganz so einfach ist es leider nicht. Wir können natürlich als Hochschule und auch selbst als Verwaltungsmitarbeiter bei uns nicht alle Bildungs- und Hochschulsysteme dieser Welt und Abschlüsse kennen und Hochschulen. Dementsprechend gibt es da auch natürlich Hilfestellung. Es gibt Dienstleister, die das machen. Ja. Das ist also sozusagen, da gibt's externe Unternehmen oder Einrichtungen, die solche Anerkennungen prüfen. Und über die, also wir verlangen von Studierenden, die nicht aus der EU kommen, wo wir das ja quasi einfach umrechnen können oder einfach nehmen können, verlangen wir, dass sie ihre Bewerbungen über einen solchen Dienstleister sozusagen an uns richten. Und der macht dann für uns quasi die Vorprüfung. Das heißt, nicht die inhaltliche, aber die Gleichwertigkeit des Abschlusses. Das heißt, die prüfen dann zum Beispiel, sind die Hochschulen überhaupt Hochschulen im europäischen Sinn, also sind die anerkannt, Das ist ja auch nicht überall das Gleiche auf der Welt. Dann sind die Abschlüsse vergleichbar, sind sozusagen, die wissen dann auch, wie man die Note, die Endnote des Bachelors zum Beispiel umrechnen muss, weil die auch die Notenskalen sind ja in den Ländern unterschiedlich. Und dann bekommen wir quasi so ein vorgeprüftes Dokument auf den Tisch. Und dann tatsächlich, was wir dann machen, ist die inhaltliche Prüfung auf die passen die Fächer und so weiter.
Ja. Das heißt, Sie sprechen dann mit allen Kandidaten, sowohl vielleicht die hier aus, sagen wir, Ulm und Umgebung kommen, aber vielleicht von einer anderen Hochschule, sagen wir mal zum Beispiel von der Dualen Hochschule in Heidenheim, als auch dann diejenigen wie, ich hatte das Beispiel Indonesien, die dort vielleicht oder von der Universität dort kommen, die werden eingeladen, werden interviewt und dann verifiziert man, ob die Einstufung, die dann vielleicht getroffen ist, ob die auch so stimmt, ob das, was da drin steht, dann etwa auch einfach realistisch ist und gegebenenfalls...
Nein, nicht ganz. Also einladen tun wir sie nicht.
Ach so,
nein,
okay.
Genau. Also wir prüfen das nur auf Basis der Unterlagen.
Ach so,
genau.
Ja. Also das ist noch es findet keine Sichtung sozusagen oder keine persönliche Kennung.
Nein.
Begegnung vor statt. Ah, gut.
Nein, also wir prüfen nur die schriftlich eingereichten Dokumente.
Ah, alles klar, okay, jetzt verstehe ich das. Gut. Und umgekehrt, wenn jetzt also die hiesigen Studenten, die also jetzt hier ins Ausland gehen, wenn jetzt also Sie mit einer Partneruniversität im Ausland dann sich quasi austauschen und dann quasi für denjenigen im Ausland was zu organisieren ist, dann schicken Sie auch schon an die ausländischen Standards adaptiert, vielleicht irgendwie Informationen mit oder übersetzen die dann genauso, wenn jetzt mal, wenn man nach USA zum Beispiel geht oder wie findet das dort statt, also dass derjenige dort dann richtig einkategorisiert wird oder beziehungsweise wenn dort im Ausland, also vor Ort ist, dass er dort im Prinzip auch richtig, wie soll man sagen, angenommen und richtig irgendwie seine Praxis oder seinen Einsatz irgendwie da richtig gestalten kann.
Also es gibt sicherlich Unterstützung dabei, aber letzten Endes ist sozusagen immer die empfangende Hochschule zuständig für die quasi Prüfung oder das Prüfen, ob die Unterlagen richtig sind.
Okay.
Also ich sag mal so, USA ist insofern ein bisschen schwierig, als das natürlich, dass da ist nicht so viel Austausch. Das liegt natürlich auch daran, dass dort Studiengebühren herrschen. Mhm. Aber innerhalb Europas, das ist kein Problem. Da, wie gesagt, da muss man das nicht machen, weil also viele unserer Studenten gehen beispielsweise, immer die Frage, über was sprechen wir jetzt? Sprechen wir über normalen Austausch, im Bachelor oder Master, dann können die ja hingehen, wo sie wollen im Prinzip. Da gehen viele Studierende im Rahmen von Erasmus, zum Beispiel nach Spanien oder andere Länder im südlichen Europa, es ist sehr beliebt, oder auch Skandinavien ist sehr beliebt, einschließlich Finnland, also dort ist es ja kein Problem. Interessant wird es ja dann sozusagen, wenn man außerhalb der EU geht. Für die Master ist es ja so, dass da sieht es ja wieder ein bisschen anders aus, weil da ja quasi die Partnerhochschulen fix sind und auch die Partnerhochschulen sich dann im Prinzip so ein bisschen darauf verlassen. Also wir selektieren ja die Studenten und wer sozusagen zugelassen wird von uns, wird dann von denen natürlich auch akzeptiert. Da ist dann sozusagen die Prüfung auf die Inhalte, liegt dann bei uns und dann würden wir die Studenten einfach weiter vermitteln sozusagen.
Okay, gut. Ja, wenn jetzt jemand also dann in Richtung hier, also Ausland, sich orientieren will, das hat man vorher schon mal gesagt, ein gewisses Grundpaket ist dann quasi schon über die vertragliche Vereinbarung zwischen den Hochschulen definiert. Aber was muss derjenige dann alles mitbringen oder erfüllen? Der muss wahrscheinlich, zum Beispiel Unterbringung und was weiß ich, Impfen haben wir, glaube ich, gleich vor, oder Visa haben wir vorher angesprochen. Der muss ja auch dann irgendwie bestimmte Dinge vorerledigen, sich kümmern und das vielleicht auch mit einem Vorlauf von, ich weiß es nicht, einem halben Jahr. Also ganz konkret, welche Punkte müsste man jemanden, der jetzt sich dafür interessiert, dann quasi alles quasi auf die To-Do-Liste schreiben?
Ja, also die Vorbereitung beginnt eigentlich, wenn die Studenten bei uns sind. Ich als Verantwortlicher im Studiengang erinnere sie dann auch nochmal dran oder weise auch darauf hin, dass eben spätestens, wenn die Studenten bei uns jetzt im Wintersemester anfangen, sie sich parallel eben auch schon um die Dinge dann an der Partnerhochschule kümmern müssen. Das heißt konkret am Anfang vom Semester würden wir dann entsprechend erheben, wo wollen die Studierenden hin, je nachdem, ob Wahlmöglichkeit besteht. Dann würden wir die Namen auch schon an die Partnerhochschulen weiterleiten, sodass die dann bereits mit dem Onboarding beginnen können. Und die Studierenden müssen dann gegebenenfalls ihre Unterlagen nachreichen. Sie müssen auch, also bezüglich Unterkunft ist es auch ein bisschen unterschiedlich, aber in Finnland zum Beispiel ist es so, dass eben die Partnerhochschule sich auch da sehr, sehr gut drum kümmert, sodass in der Regel allen Studierenden dort dann auch immer ein Wohnheimplatz angeboten wird. Allerdings muss man dann natürlich auch wieder, wenn das Angebot da ist, dann gegebenenfalls den Vertrag abschließen und eine Kaution hinterlegen und so weiter. Also diese Dinge muss der Student natürlich schon selber machen. Generell das ganze Thema Finanzierung ist den Studenten natürlich selbst überlassen. Also sie müssen selber dafür Sorge tragen, wie sie den Aufenthalt bezahlen oder ja, auch wenn es keine Studiengebühren gibt in Finnland, in England schon, in Finnland nicht, dann ja, heißt das ja trotzdem nicht, dass man gar keine Kosten hat. Also das ist natürlich dann letztendlich Aufgabe der Studierenden. Für europäische Studenten ist jetzt innerhalb Europas das Visum oder so kein Problem. Aber natürlich, wenn man nach UK geht, also nach England, dann braucht man schon eine Studentenaufenthaltsgenehmigung, Visum. Und wenn man nach Argentinien geht, natürlich auch. Und insbesondere für die internationalen Studierenden ist es natürlich so, dass die auch unter Umständen innerhalb Europas dann nochmal zusätzliche administrative Hürden haben, was Aufenthalt und auch gegebenenfalls den Wechsel in ein anderes Land angeht. Das ist letzten Endes primär erstmal ihre eigene Verantwortung, wobei wir natürlich als Hochschule versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten mit unseren ja auch Sozialberatung und so weiter da zu unterstützen, wenn Fragen sind.
Das heißt, es gibt bei Ihnen Leute, die man Sozialberatung sagen Sie, die man dann auch interviewen kann oder wo man hingehen kann.
Ja, wobei natürlich die auch nicht beliebig weit helfen können, weil wir sind auch keine Visa-Experten oder sowas. Ja, das nicht, aber natürlich versuchen wir den Studenten auch zu unterstützen.
Dürfen Sie dann auch mal die ganzen Hochschulen besuchen, einfach die Partnerhochschulen mal persönlich in Augenschein nehmen? Also, dass Sie auch mal rumreisen können und mal überall reinschnuppern oder gucken, oder?
Ja gut, also wie gesagt, ist eigentlich schon so, dass für die Hochschulen in England und in Finnland bisher wir auch regelmäßig dort waren und auch versuchen, dann auch zum Teil Dozenten von dort zu uns gekommen sind, sodass wir also auch einen Austausch haben, dass man eben auch auf einer Dozentenebene und auf einer akademischen Ebene kooperiert. Das schon. In Argentinien das Gleiche. Auch dort hatten wir schon Austausch. Also wenn man so ein etwas dauerhafteres und auch umfassenderes Angebot wie so einen integrierten Studiengang macht, dann ist es natürlich schon notwendig und auch sinnvoll, dass man mit den Hochschulen auch über das Minimum hinaus sozusagen auch einen persönlichen Kontakt hat.
Ja, klar.
Das ist leider jetzt natürlich durch Corona in den letzten Jahren jetzt ein bisschen eingeschlafen oder nicht möglich.
Ja, das wäre jetzt auch so natürlich mein Gedanke, wie ist denn aktuell? Wir sprechen jetzt natürlich, denke ich, über eine Situation, die wir optimal bis zur Vor-Corona-Zeit so hatten oder die sie so anbieten konnten. Jetzt weiß ich gar nicht, momentan wie ist die Sache, dürfen überhaupt Leute nach Deutschland, aus dem Ausland umgekehrt, dürfen Deutsche ins Ausland? Wie ist denn aktuell die Lage in Bezug auf die Pandemie, auf Corona? Geht was oder geht nichts oder nur eingeschränkt? Oder wie ist denn momentan die Möglichkeit, das überhaupt zu machen?
Es ist eingeschränkt und es ist unterschiedlich. Also der Austausch mit Finnland hat stattgefunden. Die Studierenden waren oder sind auch gerade in Finnland vor Ort, also auch physisch. Auch wenn dort wiederum natürlich der Unterricht größtenteils wie bei uns auch online ist, können sie doch zumindest das Leben und sozusagen das Leben dort kennenlernen und auch teilnehmen. Das heißt, dort haben wir durch die ganze Pandemie hindurch einen Studierendenaustausch gehabt. Das lief in der Regel halt so, dass die Studenten dann hingefahren sind und dann erstmal 2 Wochen in Quarantäne mussten vor Ort und dann konnten sie normal dann teilnehmen. Wenn man jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr dort ist, dann kann man das ja auch machen mit 2 Wochen Quarantäne und gegebenenfalls dann bei der Rückkehr eben hier nochmal. Also das war zu keinem Zeitpunkt nicht möglich. Es war immer möglich. Es wurde auch, also wir haben das auch, sind wir auch dankbar dafür, dass unsere Partner eben das auch dort sehr, sehr gut unterstützt haben. Mit England war es so, dass auch im letzten Jahr leider auch aufgrund der Beschränkungen jetzt mit Corona in diesem Winter keine Studierenden mehr dorthin gegangen sind. Im Jahr davor war es so, dass noch welche dort waren, die dann dort, also jetzt letzten Frühling, die dort dann sozusagen auch natürlich unter den Maßnahmen dann quasi oder von den Maßnahmen getroffen wurden, die dann auch in Quarantäne wieder zurückkamen, da erstmal in Quarantäne mussten, aber auch das ging. Also dort hatten wir sozusagen auch noch während der Corona-Zeit Austauschstudierende. Argentinien ist jetzt aktuell nicht möglich, das heißt, das wird komplett online abgewickelt.
Oh ja, Das heißt, da bleiben die Studenten dann momentan zu Hause?
Die sind alle in ihren Heimatländern, entweder bei uns oder wenn sie internationale Studenten sind, dann ebenfalls auch in ihren jeweiligen Heimatländern. Und das wird alles als Distant Learning gemacht.
Oh ja.
Das ist natürlich ein bisschen schade, weil es den internationalen Charakter natürlich ein bisschen abträglich ist. Ja, das ist klar, aber es geht im Moment nicht besser.
Mhm. Herr Brun, wir haben gerade gesprochen, die Einschränkungen mit der Pandemie sind natürlich schon erheblich. Wie ist das überhaupt bei den Studiengängen jetzt, wenn, sagen wir mal, die Einschränkungen nicht so, wie sie gerade sind, wäre auch ein praktischer Einsatz vor Ort eigentlich angedacht oder sind die Studenten, die im Ausland sind, nur wirklich dann mit der Hochschule in Verbindung? Oder kann es sein, dass die auch einen praktischen Anteil in Unternehmen irgendwie mitbekommen? Wie ist das? Also
ja, also so im IEM ist es tatsächlich so, dass es noch eine sogenannte internationale Case Study gibt, die idealerweise im Unternehmen geschrieben werden soll. Nicht muss, aber soll, also wenn es irgendwie möglich ist. Allerdings schreiben die meisten Studierenden diese Case Study im Moment in Deutschland. Das wird in der Regel mit einer Werkstudententätigkeit oder einem Praktikum verbunden oder soll auch damit verbunden werden. Und wir hatten einige Studenten, einige wenige, die es im Ausland gemacht haben. Also es ist durchaus gewünscht und auch vorgesehen, aber es gestaltet sich rein praktisch häufig schwierig, weil dieses Konzept, das wir in Deutschland ja auch sehr stark verfolgen, nämlich eine enge Verzahnung auch von Studium an Hochschulen mit der Praxis, mit der Industrie, in anderen Ländern so zum Teil nicht so bekannt ist und dementsprechend entsprechend, also insbesondere in angelsächsischen Ländern nicht so bekannt ist und dementsprechend die Firmen sich damit auch schwer tun, beziehungsweise gar nicht wissen, wie man das macht oder was so ein Werkstudent ist oder ein Praktikant. Ja, also das kennen die eher nicht so. Auch was Abschlussarbeiten angeht, also da muss man immer schauen, ob die das dann so einordnen können. Aber wie gesagt, ein paar Mal hat es geklappt. Ein anderes Problem ist natürlich auch die Sprache. Beispielsweise in Finnland kann man natürlich vollständig auf Englisch studieren. Man kann auch auf Englisch leben, ganz gut, also auch einkaufen und so. Das ist nicht das Problem. Aber wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dann ist es halt schon so, dass auch dort natürlich die Unternehmen gelegentlich auch wollen, dass man dann vielleicht ein bisschen Finnisch spricht. Und das ist halt auch für unsere Studenten dann wieder ein bisschen eine Hürde. Also da gab es Unterschiede. Es gab Studierende, die dort was machen konnten. Mhm. Aber es sind vergleichsweise wenige. Also die meisten machen das sozusagen diesen praktischen Teil dann doch eher in Deutschland.
Ja, ich dachte nur, wenn man schon im Ausland ist, dass man vielleicht ein bisschen Leben im Ausland, in der Industrie oder in den entsprechenden Betrieben auch ein bisschen mitnehmen kann, was ja dann doch vielleicht auch ein bisschen Einblick gibt. Und also momentan sowieso ist das alles ein bisschen eingeschränkter. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf die Inhalte hin. Also was unterscheiden sich die zwei Studiengänge im Wesentlichen? Was ist jetzt der Schwerpunkt im einen, im anderen? Vielleicht wollen wir da ein bisschen kurz in die Fächer und in die Themenpunkte reingucken. Wenn jemand zum Beispiel sich dafür jetzt interessiert und sich jetzt nicht so genau irgendwo jetzt damit auskennt, was er vielleicht an der Stelle lieber oder bevorzugter machen täte, ja, versuchen wir doch da einfach ein bisschen noch einen Einblick zu vermitteln.
Also ich glaube, man kann es vielleicht ganz grob so ein bisschen skizzieren. IEM befasst sich mehr mit den Informationssystemen oder den IT-Anwendungen oder generell der IT-Funktion im Unternehmen, ganz generell, unabhängig jetzt von einem bestimmten Fachbereich oder so, während jetzt BIA eher auf die Daten und die Informationen und die Nutzung der Informationen zielt, also insbesondere auf die Analyse der Daten. Ja. Also das eine ist eher wirklich generell die Nutzung der Informationen auch in Systemen, ja, wenn es bei BIA stärker um Analyse geht, also wirklich eher die Daten im Vordergrund stehen und die Datenanalyse werden jetzt bei IEM eher die Nutzung generell oder auch die Infrastruktur dafür im Thema ist. Das ist vielleicht so ein bisschen die ganz grobe Richtung, also Systeme versus Daten, sag ich mal so.
Das heißt, ist es beim IEM so, dass der auch ein bisschen gestalterisch dann mit dabei ist, also vielleicht auch mit Codieren, mit Programmieren, mit Ausprägen, während er beim BIA nur quasi Nutzer der Daten ist und mit statistischen oder wissenschaftlichen Methoden dann versucht, aus den Daten was zu gestalten. Also im einen mehr so am System, die Arbeit, Unterstützung quasi am Tooling und beim anderen mehr nur Nutzung, oder ist das, habe ich das jetzt so ein bisschen falsch oder zu krass irgendwie unterschieden?
Also das ist sicherlich ein bisschen zu krass, wobei die grundsätzliche Ausrichtung ist schon so. Also dass die Grundidee stimmt, allerdings natürlich nicht in dieser Schärfe. Mhm. Es ist in der Tat so, dass der IEM einen stärkeren sozusagen Ausprägung Richtung Gestaltung der Informationssysteme hat. Also wirklich, damit ist es nicht nur Entwicklung gemeint. Entwicklung ist eher ein kleinerer Teil, sondern eher, also Softwareentwicklung, sondern es geht auch natürlich um Gestaltung von Nutzeroberflächen, es geht um Gestaltung von Prozessen, es geht also um alles, was, sag ich mal, Gestaltung dieser IT-Systeme und ihrer Umgebung. Während es bei BIA auch eben, wie Sie sagen, verstärkt um Analyse und Auswertung geht. Das ist sicherlich richtig. Allerdings haben beide Studiengänge ein gemeinsames erstes Semester an der HNU, sodass beide von beiden natürlich auch ein bisschen was mitbekommen. Mhm. Ja. Und erst die Vertiefung findet dann erst im zweiten Semester statt.
Mhm. Kann dann jemand sich, also wenn Sie sagen, die Vertiefung findet im zweiten Semester statt, gegebenenfalls auch noch umentscheiden irgendwie, oder?
Ja, das kommt auch vor.
Geht,
ja. Und das ist sicherlich auch eine Frage, wie das zukünftig sein wird, ob man das vielleicht auch noch erleichtert oder verbessert, also im Sinne von eher zwei Schwerpunkten in einem Studiengang. Mhm. Das sind Dinge, die sich jetzt auch mit der zukünftigen Neugestaltung oder Überarbeitung, sag ich mal, Neugestaltung vielleicht nicht komplett, aber Überarbeitung dann auch natürlich stellen, solche Fragen.
Das heißt, Sie sagten ungefähr 5 Jahre, gibt es das jetzt schon so in der Form? Das heißt, Sie haben jetzt ungefähr eine Generation, die quasi einen Abschlussseite hat oder zwei?
Ja, mehr.
Also 15 Monate, ich habe jetzt falsch gerechnet, 15
Master
Monate ungefähr.
Ist, also Ich überlege jetzt gerade, ich muss es selber rechnen, ich würde schätzen, wir haben 5, also wir machen wir fangen einmal im Jahr an, also wir haben jetzt mit Sicherheit 5-mal angefangen, würde ich jetzt schätzen, dass es ungefähr 5-mal sind. Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, vielleicht sind es auch 6 oder so, aber in der Größenordnung liegt das.
Also wir haben, wie viele Beteiligte dann ungefähr?
Also die beiden Studiengänge zusammen haben immer so, ich sag mal, knapp 30 Studierende. Die Aufteilung auf die beiden ist immer, ich sag mal, nicht ganz hälftig, aber schwankt immer so ein bisschen, aber ungefähr so zusammen.
Ja. Also eine gute Schule,
also 15
groß ungefähr. Ja, okay. Ja. Aha. Ja, okay. Also jedenfalls 5-mal quasi begonnen, heißt, es gibt schon ungefähr dann auch zumindest 4, also 5-mal begonnen, heißt, die einen dann fertig, aber ungefähr 4 Absolventengruppen, und die im Prinzip jetzt dann schon danach eigentlich Feedback geben können, hat an der Stelle was gebracht, hat ihnen jetzt an der Stelle diesen und jeden Job beschert, also diese Erfahrungswerte gibt es auf jeden Fall schon.
Ja.
Und gibt es jetzt irgendwo da spezifisch irgendwo dann auch, sagen wir mal, von der Verwendung, die sich auch aus dem einen oder anderen empfiehlt, oder ist das, kann im Prinzip trotzdem nachher jeder, der jetzt beide Studiengänge gemacht hat, so wie ein normaler Anführungszeichen Wirtschaftsinformatiker dann arbeiten? Oder ist es schon so, dass sich daraus spezielle Einsatz, was man annehmen müsste, Einsatzgebiete irgendwo auch ableiten? Also
Also natürlich leiten sich Einsatzgebiete ab, sicherlich nicht ausschließlich. Mhm. Auch IEM-Absolventen sind sicherlich mit analytischem Schwerpunkt unterwegs.
Ja,
aber
ja.
Generell kann man schon sagen, dass diejenigen, die BIA studieren, schon tendenziell eher im Bereich sozusagen Datenanalyse tätig sind oder in Beratungen in ähnlichen Themen. Mhm. Das ist ja zurzeit auch ein sehr großes Thema. Insofern sind die auch gesucht. Wer sich dafür interessiert, kann da ja auch arbeiten. Das ist momentan ja eher so, dass es vielleicht sogar viel zu wenig Leute gibt, die das machen wollen oder können. Dementsprechend, das ist kein Problem, und auch beim IEM ist es kein Problem. Also die Arbeitsmarktlage ist generell sehr gut. Das Feedback der Studierenden, zumindest nach dem Studiengang, war in der Regel immer sehr positiv, sowohl hinsichtlich, dass sie dadurch welche Berufe sie gefunden haben, muss auch sagen, sind natürlich auch oft Studierende ja aus anderen Ländern, die zum Teil auch jetzt dann hier sozusagen Fuß gefasst haben und damit auch sozusagen in ihrem Leben vielleicht auch eine ganz neue Richtung gegeben haben. Also das muss man schon sagen, das Feedback ist eigentlich immer sehr, sehr positiv, und ich bekomme da sehr viel dankbare Rückmeldungen, dass das Studium ihnen sehr gut weitergeholfen hat.
Nehmen dann die Erfahrungen aus diesem Masterstudiengang irgendwie auch Einfluss auf die Ausgestaltung der Bachelorstudiengänge, dass man erkennt, hier sind vielleicht Punkte, ist wichtig, ist, hier haben wir vielleicht zum Beispiel irgendwo einen Punkt erkannt, der auch schon von den Bachelor reingehört, dass man sagt, irgendwann mal verschieden auch mal Inhalte, dass etwas zum Beispiel schon beim Bachelor vermittelt wird, was heute nur Masterstudiengang drin ist, und umgekehrt. Kann es da auch sein, dass Sie da irgendwo auch erkennen, ja, dass man zwischen diesen, im Prinzip ja nachher einen Ablauf, erst macht man Bachelor, dann den Master, irgendwo untereinander mal einen Austausch vornehmen, was eben so von Priorisierung irgendwo auch darstellt? Oder?
Ja, doch, also die Masterstudiengänge, die wir haben, zielen natürlich auch auf unsere eigenen Absolventen. Also wir haben natürlich das auch im Hinterkopf. Und wir wollen natürlich auch, dass man Studierenden aus unseren eigenen Studiengängen, je nach Vorlieben eben auch unterschiedliche Masterangebote machen kann. Mhm. Insofern gibt es natürlich einen Austausch und auch sicherlich die eine oder andere, es ist eher weniger im fachlichen Detail, aber die eine oder andere Fragestellung, also ein Thema, das sich auch jetzt in den letzten Jahren sicherlich mit unter anderem auch aufgrund der Erfahrungen in unseren Masterstudiengängen in den Bachelor stärker ausgeprägt hat, ist so ein bisschen Richtung wissenschaftlicher Methodik. Das kommt aus verschiedenen Richtungen. Das kommt sicherlich auch von den Akkreditierungsagenturen und auch von anderen Seiten. Das ist auch was, was wir natürlich als Hochschulen auch vermitteln müssen, sollen, dürfen. Mhm. Aber es ist sicherlich auch aus der Erfahrung im Master, dass hier oft noch Defizite waren bei Studierenden, dass man jetzt heute auch sicherlich darauf guckt, dass das in den Bachelorstudiengängen ein stärkeres Gewicht hat. Also es gibt schon Erfahrungen, aber das sind eher so ganz allgemeinere oder größere Themen, weniger jetzt, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt hier das noch machen oder das im Detail. Ja, das vielleicht eher nicht, weil die Studiengänge ja auch nicht sozusagen Spezielles auf einen einzelnen Bachelor irgendwie aufsetzen. Das ist ja nicht wie so konsekutiv, wenn man sagt Informatik, Bachelor, Informatik, Master oder so, sondern die Studiengänge haben eine gewisse Breite und unsere Bachelorstudiengänge sind ja auch ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt und man kann ja aus verschiedenen Bachelorstudiengängen auch in die Master jeweils reingehen, sich da weiterentwickeln. Also es ist ja eine gewisse Offenheit da. Und dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, das gucken wir jetzt genau bei dem einen Studiengang nach, aber so grundsätzliche Themen oder das grundsätzliche Bewusstsein dafür, das ist sicherlich sozusagen auch durch die Masterstudiengänge gestiegen oder hat eben da auch einen Eingang gefunden.
Ja. Gibt es denn weitere Ideen, Entwicklungen, weil wir auch so ein bisschen hier im Konzept stehen haben heute, Bezug auf Zukunft, dass Sie da ein paar Entwicklungen irgendwo wahrscheinlich im Gange haben. Haben Sie irgendwo Ideen, was man also noch in den nächsten 2-3 Jahre irgendwo, was man bringen könnte, machen könnte, entweder zum Beispiel einen dritten, einen weiteren Studiengang oder irgendwo was anderes verändern? Oder was ist da vielleicht in Arbeit, in Planung?
Also ich denke, das ist ein guter Punkt, weil ich denke, in den nächsten 2 Jahren werden sich einige spannende Dinge auch ändern oder wir werden Dinge ergänzen. Gerade an diesen beiden Studiengängen, also sicherlich die Grundidee, internationale Studiengänge zu haben, ist unstrittig, aber wir werden sicherlich, ich habe ja schon gesagt, uns bricht so ein bisschen der Partner in England weg. Wir sind auch schon auf der Suche gewesen nach einem Ersatz oder nach neuen Partnerschaften innerhalb der EU. Und wir haben jetzt, und das wird jetzt bereits zum Wintersemester starten, da freuen wir uns auch drüber, eine Universität in Italien gefunden, die auch gleich ganz Feuer und Flamme war, da mit uns zusammenzuarbeiten, die auch englischsprachige Studienangebote hat. Das ist die Universität in Chieti Pescara, ist auch also durchaus ein bisschen südlicheres Italien, attraktive Gegend an der Küste, also auch als Austauschort sicherlich ein guter Platz. Und mit denen werden wir jetzt also zum Wintersemester starten, sodass zusätzlich zum Angebot in Finnland, das ja nach wie vor sehr gut funktioniert, eben ein neues Angebot auch für den Austausch dazukommen wird. Das ist mal die erste Maßnahme. Wir sind auch in Gesprächen mit anderen Hochschulen, die hoffentlich dann auch bald dazu führen, dass wir in den nächsten Jahren eben hier auch innerhalb der EU Partnerschaften haben oder Partner anbieten können, die eben entsprechend ähnlich gut funktionieren wie die Partnerschaft mit Olo. Mhm. So dass man einfach sagt, wir haben das ein bisschen auf einer etwas nachhaltigeren und breiteren Basis. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Und das zweite Thema, was sicherlich ansteht, ist die inhaltliche Überarbeitung, die immer wieder mal anstehen muss bei Studiengängen, wo es dann auch natürlich um Fragen geht, sind aktuelle moderne Themen, wie jetzt, ich sage jetzt mal gerade Künstliche Intelligenz, Data Science, ist das schon ausreichend abgebildet im Studiengang oder nicht? Also da werden wir sicherlich auch dran arbeiten, sodass man, glaube ich, schon sagen kann, dass die Studiengänge dann wahrscheinlich zum Wintersemester 22, also jetzt übernächstes Mal, auf jeden Fall nochmal hoffentlich natürlich noch mal eine Spur attraktiver sind und noch neue Themen beinhalten.
Mhm. Sehr schön. Gut, ich glaube, der Nachfolger kommt hier schon rein. Ich glaube, der möchte schon übernehmen. Das heißt, naja, winkt noch. Also noch sind wir nicht ganz am Ende. Alles Relevante, Wichtige sonst findet man, denke ich, bei Ihnen auf der Webseite.
Ja, natürlich.
Wir können ja ganz kurz mal einfach noch zur Webseite was sagen, wo man gucken kann, wo man sich informieren kann oder wo man gegebenenfalls auch weitere Infos eben einholen kann.
Genau, da geht man also einfach auf unsere Webseite www.hnu.de und dort findet sich dann sozusagen für Studierende oder für Studieninteressierte gibt es dann praktisch einen Tab und da findet man dann die verschiedenen Studiengangsangebote und kann sich dann auch mit den Details dort beschäftigen. Mhm.
Für alle, die sich jetzt fürs nächste Semester informieren, für die das relevant ist, wann ist Einschreibungsschluss oder wann auch Beginn?
Genau, also für den aktuellen Jahrgang jetzt, der kommende Jahrgang, ja. 31.08. ist Bewerbungsschluss. Mhm. Und das in der Regel passt das gut für diejenigen, die im Winter- oder Sommersemester fertig geworden sind mit ihrem Bachelor. Und Studienbeginn ist dann ganz regulär im Oktober, allerdings typischerweise ein paar Tage vor dem normalen Semesterstart. Mhm. Das wird aber dann individuell noch bekannt gegeben. Aber sobald man dann sich dafür eingeschrieben hat, ist auch wichtig, dass man seine E-Mails liest, weil wir dann eben auch zusätzliche Infos noch verschicken.
Prima, alles klar. Herr Brunen, wir sind mit der Plattform auch schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind und uns nochmal profund so informiert haben über alles, was sich in der HNU dort bewegt. Wir sind durch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Name ist Michael Trost, heute hier an Technik und Moderation. Um 17 Uhr geht es gleich weiter mit dem Timo und seiner Sendung. Was
Schluss? Töne da.
Genau, Töne da spielen wir, spielt er. Und wir sagen Tschüss, macht's gut und bleibt dran.
Tschüss. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.